Das Team ist wichtig, die Idee ist wichtig und wo stehen die auch? Haben die nur so, ja, das würden wir gern machen, das ist mir immer zu wenig. Ich will das Commitment sehen. Ich will sehen, die haben schon gekündigt und arbeiten schon 6 Monate dran. Oder die sagen, ich arbeite Teilzeit, damit ich mein Leben verdienen kann und jedes Wochenende arbeite ich an unserem Produkt. Wir haben schon die ersten 1000 Kunden. Also dieses, weißt du, diese Überzeugung, du fühlst ja dieses, ich will das und ich gebe alles dafür.
Startup-Schule.
Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
Hallo und herzlich willkommen im Startup-Schule-Podcast. Heute einen ganz tollen Interviewgast und zwar Florian Schwantner, der Gründer von Runtastic, Investor, Autor, Keynote-Speaker, gerade in den Bereichen Motivation und Leadership. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass du Zeit gefunden hast und uns ein bisschen Einblick vielleicht auch hinter die Kulissen gibst. Herzlich willkommen, Florian.
Vielen Dank, Nathalie, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Sehr schön. Wenn du magst, erzähl doch einfach mal, also wir haben ja hier ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch selber mal was gründen möchten oder selber den unternehmerischen Weg gehen wollen, einschlagen wollen. Wie hat das denn alles bei dir angefangen? Also wie bist du auf diese, also das ist ja im Prinzip, ich kenne jetzt zum Beispiel insbesondere die App. Vielleicht erzählst du auch nochmal kurz, was Runtastic generell war. Das war ja so, das war das dein erstes Projekt. Also wie bist du auf den Weg gekommen?
Ja, vielleicht fangen wir noch eines weiter vorne an. Also ich bin am Bauernhof groß geworden. Ja, wie man dann im Sommer arbeiten dürfen, wenn alle anderen schon im Schwimmbad waren. Das war nicht immer lustig. Aber ich habe, glaube ich, damals schon gelernt, hart zu arbeiten. Habe dann auch sogar 5 Jahre lang Landwirtschaftsschule gemacht und Abitur, weil meine Eltern wollten immer, dass ich da Landwirt zu Hause werde. Das hat mich aber eigentlich nie interessiert. Darum habe ich auch in meinem Buch das immer wieder den härteren Weg beschrieben. Habe nachher Technik studiert und ein zweites Wirtschaftsstudium parallel. Und ich wollte immer selbstständig sein. Ich glaube tatsächlich, eine der Grundlagen war die Landwirtschaft, weil das ist am Ende des Tages auch nichts anderes wie selbstständig sein. Mhm. Und das zweite war, wir haben halt irgendwie nicht so viel gehabt als Kinder und ich wollte immer ein bisschen mehr haben. Ich war immer motiviert, ich würde gern den neuen Fernseher, den neuen Computer und das hat es halt alles nie gegeben. Das war wahrscheinlich so der Motivationsantreiber. Und während dem Studium haben meine Kollegen ein Programm programmiert für Segelboote am Neusiedlersee in Österreich. Das hat natürlich nicht funktioniert, da hat man keine Firma daraus bauen können. Und der eine Kollege, der René, hat mich nach dem Studium angerufen und hat gesagt, ich wollte immer selbstständig sein, ich soll sagen, was wir machen und er programmiert sozusagen. Und ich habe damals mit dem Laufen begonnen und da hat schon das erste iPhone 3G, also das erste Smartphone mit GPS integriert. Und dann ist so die Idee aufgekommen, warum macht man etwas für einen Laufsport oder für einen Outdoor-Sport? Und das ist jetzt sozusagen die Brücke zu Runtastic. Und da möchte ich aber gleich auf die erste wichtige Lesson Learned eingehen für alle Zuhörer und jeder, der irgendwie denkt, selbstständig zu werden. Wir hätten dann Geld gesucht und wir haben vielen Leuten von dieser Idee erzählt und so und jeder hat gewusst, warum es nicht funktionieren wird. Es ist ein bisschen so österreichisch-deutsch, du kommst mit einer Idee, einer Lösung am Tisch und jeder weiß einmal fix, warum das nicht geht und das wird nie was. Und also theoretisch hätte es Runtastic eigentlich nie gegeben, hätten wir damals schon an all die Menschen, nicht an alle, aber an ganz viele da draußen gehört. Also für alle Zuhörer und für die Jungen und Motivierten, glaubt vieles, aber glaubt auch nicht alles. Speziell jedes Nein war für mich eine Motivation, in ein Ja umzudrehen.
Super, sehr, sehr wertvoll. Habe ich heute sogar auch noch in der Insta-Story drüber gesprochen. Ich bin ja auch so ein Fan daran, einfach auch wenn du an das Unmögliche glaubst und alle anderen sagen, es ist unmöglich, dass du trotzdem es einfach versuchen solltest. Und ihr habt es dann tatsächlich umgesetzt, richtig?
Genau, wir haben dann umgesetzt und wir haben gesehen, okay, wir bekommen kein Geld. Wir hätten Geld gebraucht, damit wir das alles investieren, in Mitarbeiter und so. Dann haben wir gesagt, okay, entweder ist die Story mit Runtastic jetzt aus oder wir gehen Geld verdienen. Das heißt, ich habe am Wochenende, Freitag, Samstag an der Fachhochschule unterrichtet. Meine Gründerkollegen haben Apps programmiert für Energy-Drink-Hersteller in Österreich und Telekom und andere. Und wir haben quasi den zweiten Job neben Runtastic, war einfach, wir waren eine Agentur, die Auftragsarbeit gemacht hat. Ich habe unterrichtet an der Fachhochschule und wir haben alles, das Geld genommen, in Runtastic investiert und haben sehr lange unseren ersten Mitarbeitern Geld ausbezahlt. Mhm. Und wir selber, wir 4 Gründer, also bin ja nicht ich da alleine, sind ja meine 3 großartigen Gründerkollegen, haben uns die ersten 18 Monate 0 € ausgezahlt und haben eher auf sehr schmalen Fuß gelebt. Aber das ist das Schöne, als Student ist man das irgendwo gewohnt. Und das zweite Gute ist, wenn man selbstständig ist, arbeitet man so viel am Anfang, dass man eh keine Zeit hat zum Geld ausgeben. Und es sind lauter so Dinge, warum sich das ausgeht.
Ja, da sagst du was. Okay, das heißt, ihr seid auf den Weg dann gegangen, habt das Ganze ausgetestet. Wann habt ihr gemerkt, dass das funktioniert, dass da auch Nachfrage da ist? Oder habt ihr richtig so einen Plan gehabt? Oder war das, komm, wir machen einfach mal und gucken dann
online? Nein, wir haben schon. Wir haben damals noch die alte Schule, den alten Businessplan geschrieben. Da braucht man nur einmal in den Google eingeben, Rantastic Businessplan. Dann findet man dort noch einen, ist in Österreich prämiert worden und ist in Österreich der Vorzeige-Businessplan für Startup-Unternehmer. Mittlerweile natürlich total verjährt, aber wir haben einen big, feinen Businessplan geschrieben mit 70 Seiten, der alle wichtigen Dinge, die heutzutage in einem Pitch-Deck drinnen sind, und haben, ich glaube, ein Businessplan, oder ich bin überzeugt, ist schon sehr wichtig, weil dort lernst du selber als angehender Unternehmer ungefähr einmal zu verstehen, wie viel Kosten, was brauchst du alles, und es ist schon sehr bewusstseinsbildend. Ich glaube, die kurze Version des Businessplans ist das heutige Pitch-Deck, das hat er normalerweise drinnen, ganz kurz irgendwie am Anfang einmal so, um was geht es? Dann ist irgendwie die Idee, dann ist das Problem, dann ist die Lösung, das Produkt, das Team, der Markt und dann den Finanzbedarf und sozusagen dann die Zusammenfassung. Mhm. Und ich glaube, die lange Version ist der Businessplan, die kann man sich gerne runterladen von uns, auch einmal anschauen. So hatten wir schon einen guten Plan. Jetzt kommt aber das Aber. Wie in jeder Unternehmerreise, ist irgendwie so der Plan und die Wahrheit ist irgendwie so zickzack, zickzack. Also wir wollten 50% unseres Business waren oder sogar mehr, dass wir stationäre Laufstrecken, das war bei uns an der Donau entlang, mit Antennen im Boden ausstatten und wenn du mit einem Chip darüber läufst, wie beim Marathon, dann werden die Daten in die Cloud geschickt, also quasi ein permanentes Marathonsystem und nur ein Drittel oder die andere Hälfte war das Smartphone. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Lesson Learned. Fail fast, also schnell hinfallen. Ich habe 300 Gemeinden und Städte in Österreich angerufen und gesagt, ja hallo, hier spricht Florian Gschwantner von der Firma Rantastic. Wir würden gerne bei Ihnen eine permanente Laufstrecke montieren. Und jeder was wollt ihr? Irgendwas im Boden eingraben? Dann habe ich das erste Mal gelernt, mit der Politik zu tun zu haben und Genehmigungen und so. Sprich, diese 50%, die haben null funktioniert. Wir haben eine Strecke gebaut, die hat funktioniert, da haben wir die Leute gekannt, okay. Aber wir haben gesehen, nebenbei das mobile Endgerät, wie wir die App gelauncht haben, pum, ist quasi durch die Decke gegangen. Und dann haben wir sofort gesagt, okay, das eine aus und das andere, der ganze Fokus auf das mobile Endgerät.
Ah, super. Das Lesson Learned habe ich auf jeden Fall direkt mal notiert. Ich suche dann ja auch immer nach einem schönen Titel für die Podcast-Folge. Passt sehr gut, denn viele haben ja gerade am Anfang auch Ängste zu scheitern. Das ist ja etwas, was gerade so in Deutschland, wahrscheinlich auch Österreich, sehr in den Köpfen ist. Scheitern ist schlecht. Und ich sage auch immer, du darfst scheitern. Das ist sogar ganz wichtig, damit du weißt, was funktioniert nicht, was funktioniert. Und ihr habt dann gemerkt, okay, die App, die ist dann recht schnell durch die Decke gegangen. Kannst du uns nochmal ganz kurz abholen? Was macht die App? Oder
ja,
was?
Vielleicht ganz kurz danach. Also erstens einmal, Scheitern ist erlaubt. Scheitern ist, ich will nicht sagen gut, aber es ist irgendwie notwendig, wenn wir jetzt in unsere Kindheit zurückgehen. Wir scheitern auch 100 Mal, bis wir das erste Mal auf die Beine stehen. Wir lernen nochmal dazu, wenn wir auf die heiße Herdplatte greifen. Also ja. Es sind so viele ongoing Scheitern und komischerweise in der Entwicklung ist es erlaubt. Und jetzt sind wir erwachsen, dann wäre es nicht mehr erlaubt. Ist ja total absurd. Wenn man das einmal so herholt. Also ich sage immer, jeder Unternehmer, der scheitert, Rovio hat das Angry Birds Spiel, war das 52. Spiel, das sie programmiert haben. Die ersten 51 haben auch nicht funktioniert. Also an alle da draußen, Scheitern erlaubt und mal, wir lernen. Was macht Rantastic? Also Rantastic ist im Wesentlichen eine App für dein Smartphone, die deine sportlichen Outdoor-Aktivitäten, Laufen, Radfahren, Wandern aufzeichnet, über GPS mit deinem Smartphone und die relevanten Daten wie Kalorien, die Distanz, die Geschwindigkeit, deine Rekorde und so speichert. Das heißt, was früher bei einer teuren GPS-Uhr, die hat ja früher 400-500 Euro gekostet, konntest du plötzlich für 5 Euro oder kostenlose teilweise auf deinem Smartphone haben. Mhm. Das haben wir gebaut. Jetzt sagt man, das ist schnell durch die Decke gegangen. Natürlich, im Nachhinein war alles immer super und schnell und einfach. Aber da möchte ich auch ein paar. Wir haben auch gesehen, also wir haben wirklich gesehen, wow, das geht viel schneller wie erwartet. Und ja. Gott sei Dank haben wir nie Geld bekommen. Das heißt, wir haben von Anfang an ein Businessmodell eingebaut. Wir haben gesagt, wir müssen Geld verdienen, weil ich muss meine Mitarbeiter zahlen und ich will irgendwann selber zumindest einmal so 1.000 Euro im Monat verdienen, damit ich irgendwie was Warmes essen kann zum Mittag. Und jetzt haben wir einmal erstens das Businessmodell gehabt und zweitens haben wir gesehen, okay, das funktioniert jetzt in Deutschland ganz gut, in Österreich, in der Schweiz. Dann haben wir es mit unseren Studenten Englisch auch im Englisch gehabt. Das war so halb Englisch, nenne ich das einmal. Und dann haben wir aber gesagt, okay, was ist ein Vorteil von Europa? Wir haben doch so viele großartige Länder und Kulturen. Und dann haben wir gesagt, wie können wir jetzt sicher gehen, dass wir schnell in diese Länder auch die Sprachen übersetzen. Mhm. Und da haben wir für die Zeit damals was Geniales gemacht. Wir haben gesagt, wir haben 0 Euro Marketingbudget und wir haben kein Geld für eine Übersetzungsagentur. Jetzt haben wir in unsere Datenbank reingeschaut und haben da gesehen, da gibt es die Natalie aus Italien, sage ich jetzt einmal, die läuft jedes Wochenende mit Rantastic. Dann haben wir sie angeschrieben und haben gesagt, hey, hallo Natalie, da ist der Florian von Rantastic. Wir haben gesehen, du nutzt unser Produkt, dir macht es Spaß. Würdest du uns die App auf Italienisch übersetzen? Mhm. Und die hat sofort ja gesagt. Das gleiche haben wir in Spanien gemacht, das gleiche haben wir in Frankreich gemacht. Mhm. So haben wir binnen 3 Wochen die App in 5 Sprachen perfekt übersetzt gehabt für 0 Euro. Und wir waren natürlich in die Länder, dann haben wir Apple und Google geschrieben und haben gesagt, by the way, our app will be now in Spanish available. Dann sind wir dort gefeatured worden, dann boom, Spanien durch die Decke, boom, Frankreich, boom, Italien. Und so waren wir dann auf einmal sehr schnell viral in Europa und jetzt Rantastic binnen weniger Jahre eigentlich eine known brand, also eine bekannte Brand geworden. Ohne dass wir die ersten 3 Jahre Marketingbudget 0. Und das ist schon geil.
Also das war schon. Aber dennoch müssen ja die ersten User auf euch aufmerksam geworden sein. Kannst du uns da mal abholen? War das Netzwerk? War das, das ist erstmal über die Freunde, Familie oder
ja, so? Genau. Also ja. Sowohl als auch. Ich glaube, du hast gesagt vorher, du hast mein Buch ja gerade zu hören begonnen oder zu lesen begonnen. Da habe ich das drinnen auch sehr gut erklärt. Ich glaube, du musst immer, wenn du Startup-Gründer bist, der beste Verkäufer für dich selber zumindest sein. Also jeder Mensch, der ein Smartphone hatte, bin ich hingegangen, habe die Rantastic-App runtergeladen und habe eine 5-Sterne-Bewertung geschrieben. Sei es, es war 3 Uhr in der Früh in der Disco, Smartphone, Rantastic runter, 5-Sterne-Bewertung, geile App, super. Also fake it until you make it. Das ist meine
Handynummer nicht.
Aber das war eben ganz, ganz wichtig. Und dann haben natürlich die ersten Medien über uns geschrieben, teilweise lustige Artikel, die Linzer Boyband, weil wir 4 Jungs waren, die jetzt glauben, sie bauen da eine App. Und wir waren halt auch, gell? Wir haben die Medien angeschrieben, ich habe in Deutschland die Medien angeschrieben, ich bin dann nach Berlin geflogen, ohne jemanden zu kennen, beim Tagesspiegel rein und da und dort. Super. Und manche haben das einfach sympathisch gefunden und gesagt, okay, ja, wenn er da ist, dann reden wir halt mit ihm. Ne? Und dann hat eines das andere ergeben und später dann bin ich einmal nach San Francisco geflogen, weil ich wollte jemanden von Apple und Google kennenlernen. Mhm. Auch total planlos, total naiv, total ohne Fliegerbuch darüber, 3 Leute gefragt, wo muss man da hin, wie tut man? Und dann waren ein paar Meetups und ich weiß noch heute, ich war so stolz, dass ich eine erste Apple-Visitenkarte nach 4 Tagen bekommen habe.
Ja.
Und das hat uns tatsächlich viel gebracht. Mhm. Wir wurden dann connected zu denen, die haben uns dann geholfen, das Produkt ein bisschen besser zu machen. Und auf einmal waren wir auf dieser Roadmap und früher hat es immer diese Apple-Featurings gegeben, wo man da groß am Smartphone war, jeden Donnerstag. Und dann ist noch einmal so weit gegangen. Aber ich glaube, irgendwo ist der Fleiß und die Naivität ist ein bisschen belohnt worden.
Okay, halten wir das mal fest. Fleiß, Naivität, ich höre halt auch raus, Netzwerk-Skills. Ich meine, wenn ich dich jetzt so fragen würde, was sind so die Erfolgsfaktoren eines Unternehmers, einer Unternehmerin? Ich sage zum Beispiel immer sehr gerne im Podcast, ein Unternehmer fragt sich, was kann ich, wer bin ich? Und dann natürlich noch, wen kenne ich? Weil du kannst natürlich auch nicht alles können, ne? Und ihr habt euch da schon ganz gut mit den Ressourcen zusammengetan. Und dann gab es da auch noch so diesen Boyband-Faktor sozusagen. Also Gründer, natürlich eine Gründerpersönlichkeit zu sein. Hast du sonst noch irgendwie einen Einblick?
Ja, vielleicht beim Network möchte ich ein bisschen eine Meinung dazu. Ich bin gar nicht so der Network-Fan am Anfang, wenn man ein Unternehmen gründet. Ja. Also ich mag es nicht, ich habe selber 25 Startup-Beteiligungen. Mhm. Wenn man da am Anfang nur auf die ganzen Networking-Events ist, in Berlin und so, war das einmal sehr hip, man ist jeden Abend irgendwo anders und trinkt Weißweinschorle und irgendwas und am nächsten Tag kommt man um 10 Uhr in die Arbeit. Also ich habe immer gesagt, sozusagen Networking no. Und dafür lieber um 6 Uhr im Büro und die ersten 3 Jahre wird das beste Produkt gebaut, was es gibt. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht versuchen sollte, zu Apple und Google, zu diesen Multiplikatoren, die in deinem Business, wenn ich jetzt einen Shop baue, dann sollte ich vielleicht mit Shopify oder mit irgendwen reden und verstehen, wie kann ich meine Conversion Rate verbessern. Aber dieses klassische hippe Meetup, Networking, Mingling und so, glaube ich immer, dass total falsch ist, weil es muss gearbeitet werden. Und das verstehen doch einige Startup-Gründer nicht. Die sind halt mehr hippe Gründer und auch CEO-Visitenkarte und Bullshit. Da bin ich kein Fan von.
Ja. Genau. Spannend, ja. Sehr, sehr spannend, denn da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ne? Und wenn du jetzt gerade gesagt hast, wir wollten früh im Büro sitzen, wir wollten das beste Produkt bauen, habt ihr denn viel Konsumentenkontakt gehabt? Also habt ihr viel, ich meine, mittlerweile gibt es ja so, zum Beispiel, ich mag ja gerne dass die Startup-Methode Lean Startup, ne? Das schnell mit den Menschen in Kontakt treten. Und wenn ihr jetzt jemand sitzt und sagt, boah, ich möchte da was gründen, wie fange ich denn an? Also das ist, ihr habt wahrscheinlich einfach gemacht und dann seid ihr recht schnell an den Markt gegangen, oder?
Genau. Wir haben im Oktober gegründet und die App war dann Ende November schon im Markt. Wir haben aber natürlich schon ein paar Monate vorgearbeitet. Also wir haben heutzutage, könnte man sagen, ein MVP, ein Minimal Viable Product, das kleinstmögliche Produkt gebaut und relativ schnell Signale abgetestet. Wird es denn angenommen? Fairerweise haben wir all die Begrifflichkeiten inklusive Startup zu dem Zeitpunkt gar nicht gekannt und haben gesagt, wir bauen da jetzt ein Produkt und ich bin draußen wie der Hampelmann im Wald mit 4 Phones am Morgen umeinander gelaufen, überall hat es gepiepst und geblinkt und selber musst du der beste Tester sein. Ich habe alle Support-Tickets das ganze erste Jahr gemacht. Das waren tausende Support-Dinge, wo Kunden reingeschrieben haben, weil es ist enorm wichtig, das Feedback der Kunden zu verstehen. Die Probleme auch. Wir haben dann natürlich gesehen, in Großstädten ist GPS-Verbindung zwischen den Wolkenkratzern viel schlechter wie bei uns. Ich wohne mehr am Land. Und all die Kleinigkeiten bekommst du natürlich mit, wenn du selber mit dem Kunden im Austausch bist, wenngleich auch über digitale Plattformen. Und dann siehst du natürlich die App-Bewertungen und all diese Dinge. Also du musst schon sehr hands-on sein, würde ich meinen. Du musst echt dein Produkt besser verstehen. Und das habe ich sehr lange auch zu meinen Mitarbeitern gesagt. Solange ich mein Produkt besser kenne wie ihr, werde ich auch immer anschaffen und sagen, das machen wir jetzt so. Um sie zu motivieren, dass sie sagen, sie wissen alles in- und auswendig. Und so haben wir eigentlich eine relativ coole Firmenkultur aufgebaut und ja, das hat schon sehr gut funktioniert. Also wir waren wirklich weltweit eines der besten Produkte in diesem Segment.
Super. Sehr schön. Danke für den Einblick. Was würdest du sagen, Florian, was war die größte Herausforderung auf deinem Weg als Gründer? Gibt es da eine Sache, wo du sagst, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch bei vielen anderen der Fall ist?
Anna, bei mir war es wahrscheinlich wirklich der Weg überhaupt, die Möglichkeit gründen zu dürfen. Weil wie gesagt, ich war 5 Jahre Landwirtschaftsschule, ich habe da überhaupt keine technische Ausbildung gehabt und habe nachher auf einer technischen Hochschule studiert und die Aufnahmeprüfung dort, da waren ein paar hundert Leute für die Aufnahmeprüfung und ich habe kein Mathe-Abi, ich habe noch nie was von Programmiert oder Elektrotechnik damals gehört und ich glaube, ich habe meinen Studiengangsleiter damit überzeugt, dass ich ihm gesagt habe, ich werde so hart lernen, ich werde alles dafür geben, dass ich das Studium schaffe. Und ich war jetzt nicht einer, der einfach ins Studium reingegangen ist und hat da lauter gute Noten gehabt. Ich habe wirklich lernen müssen. Hardcore. Also ich habe echt im Studium Tage dabei gehabt, wo ich um 5 in der Früh auf bin, bis Mitternacht gelernt. Also ich glaube, der Ehrgeiz vorher war ganz wichtig, um überhaupt dorthin kommen zu dürfen, dass ich erstmalig das machen durfte, was ich gern wollte. Und zwar Ideen von da oben in die Realität umsetzen. Ja. Und ich will erfolgreich werden, das war immer, sei dahingestellt, ich glaube oder bin der Meinung, wenn du echt fleißig bist, und ehrgeizig und dran bleibst und du ein bisschen rausfindest, was macht dir denn Spaß, dann kann man immer erfolgreich sein. Man darf nur den Fehler nicht machen. Viele glauben, jetzt war ich 3 Monate lang wie beim Fitness, jetzt war ich 3 Monate lang im Studio und da muss ich ja definieren und Sixpack und sonstiges. Es ist alles ein Prozess über Zeit. Ich glaube, du musst jahrelang Input geben, dass du Output erntest. Und darum trennt sich auch hier die Spreu vom Weizen und so viele schaffen es nicht, weil die halt nicht persistent genug sind, nicht dranbleiben. Und es ist wahrscheinlich auch gut so, weil sonst wäre jeder erfolgreiche Unternehmer und das geht sich eben auch nicht aus.
Das geht auch nicht, richtig. Ja, das ist spannend. Ich beschäftige mich auch viel damit. Es gibt einfach eben diese Durststrecken und diese, irgendwann wird dir klar, okay, das läuft nicht so, wie du es eben gezeigt hast, sondern dass es auch mal Berg- und Talfahrt ist. Und da immer dran zu bleiben, sehr, sehr wichtig. Wie wichtig war denn das Team? Also, dass ihr ein Team wart und hättest du es alleine auch so hinbekommen? Oder also, fragen mich auch wirklich so nachher, ist es, soll ich mir jemanden suchen, mit dem ich das zusammen mache? Und ich weiß da halt auch per se jetzt keine, da gibt es ja keine Pauschalantwort.
Nein, genau. Also das ist vielleicht ein ganz wichtiges Thema. Team steht auf allen meinen Slides und wenn ich das poste, auch auf Instagram immer und so. Together everybody achieves more. Zusammen schaffen wir mehr. Also ich bin ein totaler Team-Fan. Ich würde nie nie ist jetzt übertrieben, aber ich investiere ungern in eine One-Man-One-Woman-Show, sondern immer in ein Team. Ich sage auch immer bei der Gründung, die Idee ist nur 5-10%. Dann kommen 70% Team und dann kommt noch einmal 20-25% Timing. Das sind meine drei wichtigsten Parameter.
Ja.
Die Idee ändert sich normal, wie wir am Anfang gesagt haben, du sagst, da willst du hin, da fährst du hin, dort geht's hin. Aber das Team ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Ist das Team gut genug aufgestellt? Ich investiere ja viel in Technologie. Das heißt, ich brauche einen, der technologisch gut ist und dann am liebsten einen, der produktgut ist oder nach außen gut kommunizieren kann, der ein bisschen die Rattensau ist oder so. Ja. Dann ist es ein cooler Connect. Und das war sicherlich einer der Erfolgsgründe von Runtastic, ist ganz klar das Gründerteam. Wir sind ja vier Leute, zwei super Techniker, der René und der Christian, der Alfred, ein super Kaufmann in der Runde und ich sozusagen der Produktmensch und der Mensch nach außen.
Ja.
Wir haben immer gewusst, wer was irgendwo macht und wir waren uns nie irgendwas neidig. Ich war ganz klar der CEO, ich bin auf die Bühne gestanden und in die Zeitungen drinnen. Das wollten die anderen gar nicht. Aber muss man auch sagen, wir haben den Kuchen immer durch vier geteilt.
Ja.
Und wir haben auch nicht gesagt, wenn der eine, wir haben nie Stunden aufgezeichnet und wahrscheinlich hat der eine mal weniger gearbeitet, der andere mehr und, und. Wir haben nur gesagt, schauen wir, dass der Kuchen groß genug wird, dass wir alle am Ende des Tages davon leben können. Also ich bin ein totaler Team-Fan, um noch einmal auf deine Frage zurückzukommen.
Wow. Jetzt hast du gerade die drei Punkte genannt, Idee, Team, Gründerteam und Timing. Magst du es noch einmal abholen? Wie meinst du das mit Timing?
Naja, schau her mal. Jetzt sagt mir immer so, wow, der war so erfolgreich. Ein Bill Gates oder Steve Jobs, fangen wir dort an. Aber die waren natürlich in der Zeit, wo die Computer und Transistoren aufkamen. Die hätten 5 Jahre vorher oder später wahrscheinlich nie den Erfolg gehabt. Und ähnlich, wenn ich jetzt zu Runtastic gehe, hätte das mobile Endgerät nicht gerade 2008, 2009 diesen Boom erlebt, dann wäre es nicht gegangen. Also 3 Jahre vorher haben wir noch diese Nokia-Phones gehabt, Java to Micro Edition, da hat es keinen App-Store gegeben, da hat es super Programme gegeben, die haben aber nirgends runterladen können. Mhm. Das heißt, da war das Ökosystem nicht da. Ja. Das heißt, wir haben sicherlich auch, wenn du fragst, haben wir Glück gehabt, sage ich, Glück glaube ich nicht. Glück ist, dass wir in Deutschland und in Österreich auf die Welt kommen dürfen und hier leben dürfen. Ja. Das ist unser Glück. Aber vom Timing her haben wir Glück gehabt, dass wir halt da studiert haben, da fertig geworden sind und dass eine neue Epoche losgegangen ist. Und die waren damals die mobilen Endgeräte, das Smartphone. Mhm. Und so Timing ein enorm wichtiger Punkt auch, der im Startup-Leben total dazugehört.
Super. Danke für die Aufklärung. Das ist sehr spannend und hilft, glaube ich, auch einigen einfach auch mal so ein bisschen zu gucken, wenn ich jetzt hier eine Idee habe, auch nicht nur die Idee an sich so anzuschauen, die kann noch so gut sein, wenn alles drumherum, ne, die Infrastruktur nicht da ist, dann hat das keinen Sinn. Also vorher auch schon so ein bisschen zu gucken. Ja. Florian, jetzt lass uns mal die Investorenseite anschauen. Wählst du dann auch nach den drei Aspekten aus? Machst du das selber? Guckst du dir das ganz genau an? Oder machst du da ein bisschen Risiko? Hast du Portfolio-Investment? Also
genau. Prinzipiell investiere ich sehr viel mit meinen drei Gründerkollegen gemeinsam. Also wir haben zu viert eine Investment GmbH. Ich habe auch meine eigene. Aber du hast das schon gesagt. Also ganz wichtig ist mir wieder das Team. Natürlich auch die Idee zu einem gewissen Grad, kann ich dazu was beitragen auch, kann ich irgendwo helfen. Ich möchte ja sogenanntes Smart Money reingeben, nicht nur Geld, sondern auch mein Netzwerk, das, was ich schon gelernt habe, skalierbare Businessmodelle. Ich möchte auch gern, dass da so diesen Hockeystick geben kann irgendwo. Das ist mir sehr wichtig. Gibt auch da und dort das eine oder andere. Ich habe gerade auch in eine Imkerei investiert, in einen Ein-Personen-Unternehmen aus Nachhaltigkeit und weil man halt das Thema Bienen taugt und auch dort haben wir die Imkerei etwas digitalisiert mit Online-Shop, coolen Produkten. Aber prinzipiell zurück wieder ist es schon so, das Team ist wichtig, die Idee ist wichtig und wo stehen die auch? Haben die nur so, ja, das würden wir gern machen, das ist mir immer zu wenig. Ich will das Commitment sehen. Ich will sehen, die haben schon gekündigt und arbeiten schon 6 Monate dran. Oder die sagen, ich arbeite Teilzeit, damit ich mein Leben verdienen kann und jedes Wochenende arbeite ich an unserem Produkt. Wir haben schon die ersten 1000 Kunden. Also dieses, weißt du, diese Überzeugung, du fühlst ja dieses, ich will das und ich gebe alles dafür. Das ist für mich ganz wichtig. Wir haben einen Portfolioansatz, das heißt, das ist ein Gießkannenprinzip. Das ist Hochrisiko, Early Stage Startup. Das brauchen wir gar nicht schönreden. Dass da nicht alle 25 überleben werden, das ist ganz klar. Aber dass wenige davon groß werden können, die Chance ist auch da. Und die zahlen normal dann das Investment der anderen wieder zurück.
Ja.
Natürlich mache ich auch ein bisschen Later Stage Investment, wo ich später reingehe, aber durch größere Beträge, da kann ich dort dann auch besser oft schon mithelfen, Performance Marketing und, und. Da gibt es viele Themen, wo man reingehen könnte. Und ich sitze ja auch zum Pendant der Höhle der Löwen in Österreich in der Startup-Show, 2 Minuten, 2 Millionen. Dort bin ich auch Juror, dort darf ich auch noch ein bisschen mitmachen.
Genau. Oh, wow, toll. Also wie kommen dann die Startups auf dich zu in der Regel? Also wahrscheinlich kann da ja auch nicht jeder irgendwie Kontakt bekommen.
Nein, oder? Kreuz und quer leider, muss man sagen. Ich kann gar nicht alles abarbeiten und das tue ich auch nicht, weil alleine über Instagram kommen da, glaube ich, im Monat, ich weiß gar nicht, sagen wir mal 500 Antworten, keine Ahnung, irgend sowas in der Gegend rein. Naja, natürlich, die Leute probieren über Facebook, Instagram und diverse Channels, dann auch über E-Mail natürlich. Am besten ist immer dann, wenn es über einen Kontakt kommt, wo ich weiß, da ist irgendwer dabei, da kennt wer wen, oder bei einem Event, wo man zufällig mit irgendjemandem quatscht. Also es ist mehr, es ergibt sich so, und ich habe jetzt kein so professionelles Team hinter mir, dass ich das sagen kann, ich tue das alles abarbeiten. Mhm. Aber ich bin auch in den einen oder anderen Fund investiert, Startup-Fund, wo ich oftmals auch gern Dinge weiterleite. Sowohl in Österreich investiert, als auch in Deutschland, in den Visionary Club in Berlin und in andere, wo ich da überall ein bisschen dann auch meine Tickets oder die Startups weiterverteile, wenn ich glaube, das ist etwas Gutes.
Mhm. Gibt es irgendetwas, ich meine, braucht man nicht schön zu reden, du hast selber gesagt, am Anfang ist es sehr viel Arbeit, du sitzt morgens um 6 im Büro, du kannst nicht sagen, wann du nach Hause gehst. Also es ist halt schon in Relation zu einem festangestellten Job. Also,
darf ich da kurz einhaken?
Ja, klar, bitte.
Es ist zwar Arbeit, aber wenn du wirklich Unternehmer bist, dann wird es sich nicht wie Arbeit anfühlen. Mhm. Es ist so ein Excitement im Leben, es ist so aufregend, es ist eine Journey, es ist eine Reise, natürlich mit vielen Auf und Abs, oftmals auch mit Zweifel. Darum ist es gut, wenn man Co-Founder hat, weil dann kann man zumindest einmal, da ist der gut drauf und der schlecht und der sagt, so, das schafft man schon miteinander. Das ist nämlich wichtig. Ich habe dann auch nicht irgendwie unterscheiden können, bin ich jetzt Arbeit, bin ich nicht. Wenn ich am Wochenende um 3 in der Früh irgendwo im Club war und mit irgendjemandem das gerade Rantastic gepitcht habe, dann war das einfach wieder und dann hat der irgendwas erzählt. Am Sonntag hast du es wieder dann reingeheckt und so. Also es ist so eine Reise, die unglaublich schön sein kann, mit vielen Learnings, natürlich auch zeitliches Commitment und. Du musst vieles hinten lassen, aber es gibt ja auch unheimlich viel zurück.
Super. Ja, damit hast du meine Frage im Prinzip schon beantwortet. Ich wurde auch letztens irgendwann gefragt, da hat mich eine Dame, mit der ich arbeite, die hat mich gefragt, ja, wie viel arbeitest du denn dann eigentlich? Hast du mal ausgerechnet, wie viele Stunden du arbeitest? Und ich war so schockiert darüber, weil ich da nie drüber nachgedacht habe, mir das mal auszurechnen, weil ich das gar nicht mehr unterscheiden kann, wann arbeite ich eigentlich und wann nicht und so. Das ist so.
Also, aber schau, vielleicht ist es auch in der Zeit genau das Richtige. Das habe ich auch immer für mich richtig und ich mag diesen Begriff Work-Life-Balance überhaupt nicht, weil ich finde mehr, es ist wichtig, eine gute Life-Balance zu haben, weil es geht ums Leben. Und es geht nicht um die Arbeit. Jetzt kannst du sagen, die Arbeit ist ein Mittel zum Zweck, aber ich habe hier immer anders gedacht. Wir haben nur ein Leben, das ist begrenzt, machen wir das Beste daraus. Und jeder darf das wirklich selber entscheiden, Gott sei Dank. Ne? Ja. Und jetzt kann dann immer wer sagen, ja, das und das, aber ich bin, glaube ich, ohne mich irgendwo hinzustellen, aber ein sehr gutes Exempel von ganz wenig gehabt und nichts und alles selber erarbeiten müssen. Ich habe eine gute Kindheit gehabt, tolle Eltern, tolle Familie, Background, das ist alles super. Aber der Rest war wirklich self-made. Ja. Und versuche ich auch immer andere zu motivieren und zu sagen, hey, it doesn't matter where you come from, it's where you want to be. So, also, und das ist schon schön, dass man die Reise selber zeichnen darf.
Super, also ich fühle mich sehr inspiriert. Ich bin sicher, meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
Schön.
Gerade meine letzte Frage ist im Prinzip immer, ich frage dann, du bist ja Unternehmer, Florian, warum bist du auch Unternehmer deines eigenen Lebens? Damit hast du es gerade auch beantwortet, ne? Also diese Verantwortung zu haben, auch für sich zu wissen, okay, egal, wo ich gestartet bin, ich kann im Prinzip alles, hab selber in der Hand, ne, was ich draus mache. Sehr, sehr schön. Fällt dir sonst noch was dazu ein?
Ja, was fällt mir sonst noch ein? Also ich sage immer auch, weil viele Menschen bewerben sich dann auch bei mir oder in einer meiner Firmen und so. Und ich sage immer, schau her, wenn du selbstständig warst und es hat nicht funktioniert, du bist gescheitert.
Ja.
Ich habe eine zweite Person, die ist gleich gut wie du von der Qualifikation oder, würde ich immer die Person nehmen, die schon gescheitert ist und selbstständig war. Weil die Person meistens sehr viel gelernt hat. Als Unternehmer muss man mal über den Tellerrand hinausschauen, man muss einmal links schauen, man weiß, wie es bürokratische Hürden und. Und ich glaube auch im Unternehmen selber, die besseren Leader und Leute, die gute Führungsleute werden, die haben einfach ein bisschen ein Gespür dafür, wie kann ich anderen helfen, einmal zu fragen, hey, was kann ich für dich Gutes tun und so. Und ich glaube immer, wenn man mehr gibt, man bekommt auch automatisch, nur viele Menschen erwarten, ich gebe, und dann muss ich sofort zurückbekommen. Und dieser Reward, der dauert oft. Und so ist es im Leben auch. Ein Studium mag sinnvoll oder nicht sinnvoll sein. 80% brauche ich vielleicht von meinen 2 Studien nicht, die ich gelernt habe. Aber die 20% waren wahrscheinlich die Grundlage dafür, dass ich das bauen habe können, wo ich heute bin. Und das muss man auch verstehen lernen. Also mir hat auch nicht alles Spaß gemacht und. Und ich glaube, das ist eine wichtige Message da draußen.
Ja.
Das gehört im Leben dazu. Es ist nicht jeden Tag lustig, es scheint nicht jeden Tag die Sonne.
Ja.
Aber wenn wir viel Input geben, der Output kommt automatisch. Und so sage ich auch immer, Geld ist ein Seitenprodukt von harter Arbeit. Mhm. Und das kommt und das soll nicht der Hauptfokus sein. Das war immer mein Zugang. Natürlich ist immer einfacher zu reden, wenn man in der Situation ist, wo ich jetzt bin. Mhm. Aber ich war in jeder anderen auch, darum darf ich, glaube ich, auch darüber sprechen.
Mhm. Definitiv, das darfst du. Sag mir noch einmal ganz kurz, jetzt gerade aktuell, gründest du auch selber noch oder ist es gerade Investment, ist es dann Hauptfokus?
Nein. Also es war ja so, ich habe 2009 Garantistik gegründet und die haben dann 2012, also 3 Jahre später schon, ein anderes Unternehmen gegründet, das heißt Tractive, also mit C, tractive.com. Da machen wir GPS-Tracking am Halsband für Hunde und Katzen.
Genau, das hätte ich gelesen.
Genau, und ich konnte aber natürlich es nicht machen damals, weil ich war ja bei Rantastic CEO und ein ganz guter Freund von mir, der Michael Hurnaus, der war in Amerika bei Amazon tätig und dort wirklich Top-Position. Und jedes Mal, wenn ich rübergeflogen bin, haben wir sie getroffen und quatscht. Und ich habe gesagt, Michi, du musst selbstständig sein und wir hätten eine super Idee. Und du bist, er hat die Idee auch irgendwie gehabt, ähnlich. Und dann ist er rübergekommen, hat die Seile drüben, also alles liegen lassen und ist CEO der Firma geworden. Die Firma hat jetzt fast 100 Mitarbeiter. Mhm. Sind wir Weltmarktführer im GPS-Tracking für Hunde und Katzen. Und dort arbeite ich seit Anfang 2019 operativ, so 2-3 Tage in der Woche mit. Da kümmere ich mich ein bisschen um das Wachstum und um die PR. Und parallel bin ich im Herbst wieder dabei, eine kleinere neue Firma zu gründen, wo es um die Themen Leadership und wie bildet man gute Führungsmenschen aus und digital. Das ist so der nächste Plan. Und dann noch Investor und somit ist der Tag dann eh wieder voll.
Also weiter unternehmerisch tätig natürlich. Das wird wahrscheinlich auch nie, diese Unternehmerflamme wird wahrscheinlich auch nie ausgehen.
Nein, glaube ich nicht.
Ja. Florian, eine Frage habe ich tatsächlich noch. Hast du selber irgendwie, weiß ich, Mentoren gehabt? Hast du selber viel gelesen im Bereich oder warst du eher mehr in der Umsetzung? Also wahrscheinlich beides, aber...
Na, leider sehr lange nicht. Also man muss zurückdenken jetzt, in meiner Zeit war das Internet noch nicht so verbreitet, wie ich halt so... Abi und Studium anfangen und man hat nicht über Instagram oder YouTube jetzt irgendeinen inspirierenden Personen folgen können. Mhm. Also ich hätte eigentlich gerne einen Mentor damals gehabt, irgendwer, der mich motiviert auch, das hatte ich nicht. Darum war es auch dieser, wie ich im Buch schreibe, dieser härtere Weg. Ja. Später dann in der Rantastic-Phase hatten wir dann Business Angels, die bei uns eingestiegen sind. Mhm. Und da haben wir dann schon gute Freunde und Mentoren auch gewonnen, die zu unserer Seite gestanden sind. Und daraus hat sich auch eine sehr innige Freundschaft ergeben. Und natürlich über das Rantastic-Leben habe ich dann sehr coole Menschen eigentlich all over the world kennengelernt und habe dann auch Coaching angefangen, Training und versuche mich auch hier immer weiterzubilden und jetzt natürlich auch lesen und. Aber das ist eigentlich tatsächlich erst nach der Firmengründung bei mir alles losgegangen.
Spannend. Und wenn wir uns jetzt hier inspiriert fühlen, dann können wir uns von dir wahrscheinlich weiter inspirieren lassen über Instagram, LinkedIn, da bist du aktiv.
Genau, also eigentlich beide Plattformen sehr aktiv auf Instagram, florian.schwantner findet man mich recht schnell und genauso auf LinkedIn, einfach folgen. Ich poste immer wieder über das ganze Unternehmertum, jeden Montag kommt eine Monday Motivation Quote, weil ich bin jemand, der immer sagt, ich freue mich auch auf den Montag, auch wenn es hin und wieder nach einem langen, exzessiven Partywochenende auch stärker sein kann. Aber ich freue mich eigentlich immer auf Montag. Und wenn man das im Leben irgendwie geschafft hat, dass man sagt, Montag ist auch geil, dann ist es gut. Und da versuche ich viele da dafür zu motivieren.
Das macht Mut, das motiviert. Vielen, vielen Dank, lieber Florian. Damit sind wir schon am Ende. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Freude gemacht. Ganz, ganz viel Input, ganz viele Learnings, die du auch geteilt hast. Das liebe ich, wenn jemand dann auch wirklich was ganz Konkretes mal mit an die Hand gibt. Vielen, vielen Dank.
Bitte gerne. Hat mich gefreut, dass ich da sein habe dürfen.